Guten Morgen. Schön, dass Sie gekommen sind. Schön, dass die Sonne scheint. Aber ganz besonders möchte ich heute unseren Gastprediger begrüßen. Und zwar ist das Paul Gerhard Knöppel aus der Freien Evangelischen Gemeinde Hagen. Ich werde ihn gleich nochmal vorstellen. Wir haben heute einen Kanzeltausch. Wir haben also relativ mühsam unsere Kanzel über die Hohensieburg Richtung Hagen geschliffen und auch zurück. Das war sehr aufwendig. Nein, die Kanzel ist nach wie vor hier. Die Pastoren haben getauscht. Paul Gerhard Knöppel ist hier in Dortmund und Rolf Zürus ist heute in Hagen. Anne Völkel predigt in Holzwickede. Das Thema von heute lautet Christsein mitten im Alltag, lebendig hoffen. Und wenn Sie heute Morgen die Losung gelesen haben, ja, dann merkt man, ach, so richtig passt der Text da gar nicht zu. Aber dennoch ein paar ganz gute Hinweise. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne, steht in Jesaja 47, 13. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Lebendig, lebendig hoffen, da bleibt wohl nicht mehr viel Lebendigkeit über. Oder aus Markus 9, 33, 34. Jesus fragte die Jünger, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Sie schwiegen. Es war ihnen unangenehm, es war ihnen peinlich. Vielleicht ist das ja auch in unserem Alltag so. Wer ist der Größte? Wer ist der bessere Christ? Christsein mitten im Alltag, lebendig hoffen. Alltag, Lebendigkeit, Hoffnung. Das ist Inhalt der Predigt von heute und ich freue mich auf deine Predigt, Frau Gerhard. Wir singen jetzt zu Beginn unser erstes Lied, Seid fröhlich in der Hoffnung. Und sammeln dabei auch die Kollekte ein. Und die Kollekte ist bestimmt für die Familie Pascha. Paschas sind seit Jahren in Brasilien und haben dort eine Arbeit unter Straßenkindern.
Thank you.
Ich bitte Sie, zur Lesung des Predigttextes aufzustehen. Der Text steht in 1. Petrus 1, die Verse 2 bis 9, und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut vor aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis ans Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleiden. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheinen wird, eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir wissen können, dass wir durch dich gerettet sind und dass wir eine Zukunft haben nach dieser Welt in deiner Ewigkeit, Herr. Und doch schreibst du hier davon, oder es ist niedergeschrieben, dass der Glaube geprüft wird und dass Anfechtungen existieren, schwierige Zeiten. Und da bitte ich dich, Herr, dass wir uns bewähren können, dass wir an dir festhalten und ja, dass uns die Gewissheit nie loslässt, dass du für uns gestorben bist und dass in dir die Errettung ist. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ja, ich bitte jetzt Paul-Gerd Knöppel nach vorne. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet. So ein kleines Interview ist manchmal ganz hilfreich, dann lernt man den anderen etwas besser kennen. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Vielleicht kannst du einfach ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen. Alter, Familienstand, wie lange du in Hagen bist, wo du herkommst.
Ja, also ich bin schon ziemlich alt, 58 Jahre, verheiratet mit Claudia. Wir haben 4 Kinder und sind seit 7 Jahren in Hagen.
Wo wart ihr vorher?
Vorher waren wir in Wilnsdorf, Wilden, das ist ein kleines Dorf im Siegerland, und davor in Japan 10 Jahre und davor in Eiserfeld, davor in Hildesheim und Salzgitter.
Okay. Die Gemeinde in Hagen ist ungefähr wie groß?
170 etwa.
Okay. Ich habe mich so ein bisschen informiert und ich habe gelesen, dass ihr Sprachkurse in der Gemeinde anbietet. Also Warum und an wen richten sich diese?
Wir haben ja in Hagen auch eine Hochschule und diese Hochschule, das ist so eine technische Hochschule, wird oft besucht von Leuten aus aller Herren Länder. Und eine Frau aus der Gemeinde hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen zu helfen, in der deutschen Sprache zu wachsen. Das hat jetzt eine andere Farbe bekommen, dadurch, dass wir Flüchtlinge im Land haben. Wir haben im Juni 2 Menschen aus dem Iran getauft. Die brauchen Deutsch, das ist doch vollkommen klar.
Dann habe ich gelesen, ihr habt eine Kreativwerkstatt.
Ja.
Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Da ist es so, dass 2 Frauen aus der Gemeinde gedacht haben, dass es doch ganz gut sei, mit anderen Frauen zusammen zu basteln, zu nähen. Das machen die. Das Ding ist offen für alle möglichen Menschen, die da kommen wollen, nicht nur für die Leute aus der Gemeinde. Das ist also eine Geschichte, die schon ein bisschen missionarischen Charakter hat.
Was sind so Themen, die euch in Hagen als Gemeinde bewegen?
Wenn ich mich jetzt hier so umgucke und sehe, wie euer Altersdurchschnitt ist, der ist wesentlich geringer als unser. Unser Altersdurchschnitt ist hoch. Hagen ist eine Stadt, die nicht unbedingt dazu einlädt, in Hagen zu studieren, es sei denn, es sei ein technischer Beruf, also gehen unsere jungen Leute in die Welt. Und wir haben in den letzten 2 Jahren 30 Jugendliche in alle möglichen Städte in Deutschland geschickt. Unsere Jugend ist im Moment relativ überschaubar und das ist zum Beispiel eine Herausforderung. Geistlich, glaube ich, ist es so die Geschichte der Angst. Ich weiß nicht, wie das hier in Hagen ist, ob ihr alle ganz mutig seid, wenn es darum geht, Jesus zu folgen. Ich glaube, dass es oft so ist, dass wir, weil wir so lange im Frieden gelebt haben in unserem Land, glauben, dieser Zustand sei das Normale. Und wir glauben, dass es Glaube ohne Risiko gibt als Christen. Und ich glaube, das gibt es nicht.
Jetzt sind wir ja hier in Dortmund. Und in Dortmund ist das Thema Fußball ja. Soll ich nach vorne oder nach hinten gehen?
So. Vielleicht reicht das ja.
Wir beide vielleicht. Also Fußball in Dortmund, ja. Ganz wichtig. Hagen ist mir jetzt ja nicht mehr so präsent als Fußballstadt. Basketball war mal ein Thema.
Basketball ist ein Thema.
Was hast du denn für ein Verhältnis zu Fußball? Weil Basketball interessiert uns hier nicht so.
Wobei das durchaus von Interesse wäre, weil Basketball ein unglaublich schönes Spiel ist. Ich bin eigentlich Krypto-Herthaner. Das heißt, als ich ein kleiner Junge war, das erste Fußballbild, das ich bekam, war ein Bild von Wolfgang Farian, einem Torwart von Hertha BSC. Der schwebte da so in der Luft und das, irgendjemand sagt, das sei ein fliegender Torwart, was natürlich nicht stimmt, ist vollkommen klar. Aber es ist so, dass unser Sohn auf der Wilde Dortmund-Fan geworden ist. Was soll man denn dann machen? Wir sind auch zusammen schon 2-mal im Stadion gewesen, immerhin. 2-mal wahrscheinlich die meisten für euch öfter schon. Klar, Dortmund.
Wunderbar. Dann darfst du jetzt noch Platz nehmen. Wir singen jetzt noch. Wir singen jetzt noch ein Lied von der Predigt, und zwar das Lied Anker in der Zeit. Thank you.
Darf ich Sie mal fragen, ob Sie das glauben, was Sie da gerade gesungen haben? Ich nehme mal einen so einen Satz raus aus diesem Lied. Dankeschön. Vergebung für die schlimmsten Sünden. Glauben Sie das? Für Ihre und für die der ganzen Welt. Das würde ja heißen, dass, wie mache ich das, ein bisschen zurück? So? Okay. Das würde ja heißen, dass selbst Auschwitz vergeben werden könnte. 2013 im April starb Brennan Manning. Sagt jemand dieser Name was? Der Blick, der dich heilt, Kind in seinen Armen. Schon mal gelesen? Franziskanerpriester heiratet, wird geschieden, heiratet wieder, wird wieder geschieden und er war Zeit seines Lebens Alkoholiker. Kurz bevor er starb, hat er Folgendes, er wurde immer wieder eingeladen, weil er wunderbar von der Gnade Gottes reden konnte. Das war für ihn keine billige Gnade, damit wir uns an dieser Stelle wirklich verstehen. War keine billige Gnade. Er hat seine Säuferei und all diese Sachen nie entschuldigt. Das wäre billige Gnade. Da hat er Folgendes gesagt: Vor 41 Jahren bin ich zum ersten Mal von Jesus überwältigt worden. In einer kleinen Kapelle in den Bergen Pennsylvanias. Danach habe ich tausende von Stunden in Meditation zugebracht und Stille. Und ich bin nach all dieser Zeit davon überzeugt, dass der Herr Jesus am Ende aller Tage uns nur eine Frage stellen wird und nur diese eine Frage. Hast du mir geglaubt, dass ich dich geliebt habe und dass ich nach dir verlangt habe? Denn Tag für Tag deines Lebens habe ich mich danach gesehnt, deine Stimme zu hören. Die, die Jesus wirklich geglaubt haben, werden dann antworten: Ja, Herr Jesus, ich habe dir deine Liebe geglaubt. Sie hat mein Leben geformt. Und sie hat mein Leben so geformt, dass ich deiner Liebe antworten konnte. Aber viele von uns Frommen werden antworten: Ganz ehrlich, no, Sir. Nein, Herr, ich habe viele wundervolle Predigten darüber gehört, Lehrstunden dazu vernommen. Ich habe sogar selber darüber gepredigt. Aber ich habe gedacht, das seien so ein paar Redensarten, freundliche Lügen, um ein paar entmutigten Christen ein paar Klapse auf den Rücken zu hauen. Und hier ist der wahre Unterschied zwischen denen, die Jesus wirklich glauben, und den nominellen Christen, von denen es so viel in den Kirchen und Gemeinden gibt. Niemand und nur jemand, der glaubt, kann annähernd die Tiefe und den Umfang der Liebe Gottes ermessen. Und gleichzeitig kann nur jemand, der glaubt, ermessen, und jetzt bitte hört zu, wie effektiv unser Selbsthass Gottes Handeln an uns blockieren kann. Siehst du, warum es so wichtig ist, die Wahrheit dieser Grundlage unseres Glaubens anzunehmen? Du wirst nämlich nur so groß werden wie dein eigenes Verständnis von Gott. Kennst du den Philosophen Blaise Pascal? Der hat einmal gesagt: Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und der Mensch gab das Kompliment zurück. Das heißt, so oft schaffen wir uns Gott nach unserem Bild. Er ist dann so durcheinander, hart, gemein, engstirnig, gesetzlich, wertend, richtend.
unversöhnlich lieblos, wie wir es sind. Das ist nicht der Gott der Bibel. Es ist nicht der Gott, der sich in und Jesus Christus offenbart hat. Bitte versteh doch, das ist in Wirklichkeit der, der dir jetzt in diesem Moment nahe kommt und zu dir spricht. Ich habe dir etwas zu sagen. Ich kenne die Geschichte deines Lebens. Ich kenne jeden Moment deiner Sünde, Scham, Unwahrhaftigkeit und verbogener Liebe. Ich kenne dich und deine Vergangenheit. Ich kenne deinen verflachten Glauben, dein mageres Gebetsleben und ich habe dir dazu etwas zu sagen. Ich fordere dich heraus, mir zu vertrauen. Ich fordere dich heraus, mir zu glauben, dass ich dich liebe, wie du bist und nicht erst, wenn du bist, wie du sein solltest. Denn so, wie du sein solltest, wirst du hier niemals werden. Merkst du, dass das die Grundlage der Hoffnung ist, auf der wir leben? Die Tatsache, dass du Gott nie, nie wieder etwas beweisen musst. Dass Gott dein Leben sieht und kennt und in Jesus Christus dich mit sich, mit dieser ganzen Welt versöhnt hat. Das kannst du glauben oder ablehnen. Es ist so wichtig, dass du an dieser Stelle merkst, dass du Hoffnung hast oder nicht und dass du nach Hoffnung suchst, und zwar der Hoffnung, die dein Leben gestaltet. Warum ist das so wichtig? Wusstest du, dass ein Mensch ohne Hoffnung stirbt? Eine Stadt hatte ein Programm für Kinder. Kinder im Krankenhaus. Ziel war es, den Kindern zu helfen im Anschluss an ihre Therapie, dennoch ihre Klasse wieder zu besuchen. Eines Tages kam eine Lehrerin zu einem Jungen mit einer schweren Brandverletzung. Vorher hatte diese Lehrerin mit einer seiner Klassenlehrerin gesprochen. Die Klasse beschäftigte sich mit Hauptwörtern, also Nomen, und den Wörtern, die Verben, also Tu-Wörter beschreiben, den Adverbien also. Und mit diesen Informationen geht sie in das Zimmer des Jungen und macht die Tür auf und will wieder eigentlich nach Hause. Niemand hatte ihr gesagt, wie schwer dieser Junge verletzt war und wie groß seine Schmerzen waren. Und so fing sie an zu stottern, deine Schule hat mich zu dir geschickt, um dir mit Nomen und Adverbien zu helfen. Als sie das Zimmer verließ, dachte sie, sie hätte nicht viel erreicht. Am nächsten Tag spricht die leitende Krankenschwester sie an und sagt, was haben Sie mit dem Jungen gemacht? Die Lehrerin denkt, sie hätte etwas falsch gemacht, will sich entschuldigen. Nein, nein, sagt die Schwester, Sie verstehen mich nicht. Wir waren so besorgt über den Kleinen. Seit gestern ist sein Verhalten anders. Er beginnt zu kämpfen. Es ist, als ob er sich entschieden habe zu leben. Du entscheidest dich zu leben, wenn du Jesus mit diesen Worten ernst nimmst. Ich liebe dich, so wie du bist und nicht erst, wenn du bist, wie du sein wolltest, denn so wie du sein solltest, wirst du hier niemals werden. 2 Wochen später erklärt der Junge, dass er tatsächlich an diesem Zeitpunkt keine Hoffnung mehr hatte, bis die Lehrerin auftauchte. Er erklärt das so. Die hätten doch keine Lehrerin zu einem sterbenden Jungen geschickt. Hoffnung schafft Leben. Hoffnung schafft auch Leben in dir. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum Hoffnung so wichtig ist. Deine Hoffnung auf Jesus soll anderen Menschen Hoffnung geben. Den Menschen, denen du begegnest in deinem Alltag, in deiner Schule, in deinem Beruf, an deinem Arbeitsplatz, deinen Nachbarn. Denn da beweist sich, ob dein Glaube Glaube ist in deinem Alltag und in meinem. Und dazu ist Hoffnung unbedingt nötig. Eine Hoffnung, die eben sich nicht auf das, was wir können, gründet, sondern die sich gründet auf Jesus Christus, den Herrn der Gemeinde, deinen Herrn. Eines ist dazu nicht hilfreich, nämlich das Gegenteil von lebendig hoffen. Tothoffen oder lau hoffen oder nicht ganz überzeugt hoffen, dich also nicht bei Jesus festgemacht haben, das raubt dir die Hoffnung langsam, aber sicher. Also was ist der Inhalt deiner Hoffnung als Christ? Und deshalb möchte ich mit dir 6-mal Hoffnung bedenken. Lebendig hoffen heißt auf Gottes Barmherzigkeit hoffen. Das, was Brennan Manning am Ende seines Lebens gesagt hat, das stimmt nämlich. Gott ist gnädig, barmherzig und geduldig und von großer Güte. Wie kommt es eigentlich, dass wir in unseren Gemeinden immer sofort ein Aber haben? Dass wir nicht annehmen, was Gott uns schenkt. Und weißt du, woran wir das sehen, dass wir ein Aber haben, immer wieder? Dass wir das nicht glauben können? Dass wir sagen, aber ich muss doch auch noch was tun. Das kann ja gar nicht sein, dass Gott so ist. Und weißt du, was dann passiert? Dann glauben wir, dass das, was wir glauben, die Art, wie wir das glauben, wichtiger ist als die Beziehung zu Jesus selber. Und wichtiger ist als das, was er eigentlich von uns will. Nämlich, dass wir ihm ähnlich werden. Er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und das Gericht hat er getragen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das steht in der Bibel. Gott ist barmherzig, so sagt es Jesus. Die Geschichte von den beiden missratenen Söhnen und diesem gnadenreichen Vater. In deiner Bibel steht da wahrscheinlich der verlorene Sohn, aber das sind 2 verlorene Söhne. Der Vater ist ein gnadenreicher, freundlicher Vater. Gott mag dich, er liebt dich sogar. Sogar dann, wenn du ihm ausweichst und glaubst, du würdest deine Macken nie mehr los. Und nur wenn du auf seine Barmherzigkeit baust und vertraust, wirst du glücklich. Nur dann. Petrus erklärt uns hier auch noch den Grund. Gott hat Fakten geschaffen. Gott hat Fakten geschaffen. Wenn du an Jesus glaubst und mit ihm lebst, dann bist du schon neu geboren. Wenn nicht, Mensch, warum solltest du darauf verzichten? Warum solltest du darauf verzichten, Leben zu haben vom lebendigen Gott? Das kann doch nicht sein. Ich bitte dich, überdenk das. Wenn du an Jesus glaubst, bist du schon neu geboren. Das siehst du jetzt noch nicht, ist aber so. Und nicht erst, wenn du tot bist. Warum? Weil Gott seinen Sohn auferweckt hat von den Toten. Darum hast du jetzt schon sein Leben. Sehen wirst du das, wenn du bei Gott angekommen bist. Und darum reden wir von Hoffnung. Eine Hoffnung, die dein Leben prägen und tragen will. Was hat das mit Gottes Barmherzigkeit zu tun? Wir alle haben wahrscheinlich Angst vorm Sterben, mal mindestens. Angst vorm Tod ist nicht mehr ganz so nötig, wenn wir Jesus kennen. Aber Angst vorm Sterben, die Art und Weise, wie wir sterben, das denke ich, die haben wir schon. Ohne Jesus haben wir nebenbei auch Angst vor dem Tod. Musst du haben. Und ohne Jesus benehmen wir dann uns auch so, wie wir uns oft benehmen. Wer nicht an das Leben nach dem Tod glaubt, wer nicht glaubt, dass Gott uns Leben gegeben hat, hier schon ewiges Leben, das nicht endet, wenn wir dann unsere Augen hier zumachen, wer das nicht glaubt, der muss dieses Leben ausquetschen wie eine Zitrone. Dann bleibt nichts mehr für die anderen übrig. Und unsere Gier nach je Leben kämpft gegen die Gier der anderen. Gott sieht das. Und darum schenkt er uns Hoffnung mit dem Sieg von Jesus über den Tod. Das ist die ganze Sache mit der Barmherzigkeit. Petrus schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren, haben jetzt eine sichere Hoffnung. Das Zweite. Lebendig hoffen heißt, auf Gottes unkaputtbares Geschenk zu hoffen. Die Leute, die in Erfurt waren vor 6 Jahren, vielleicht 5 Jahren, die haben dann so ein T-Shirt sich geplottet oder gekauft, unkaputtbar. Glaube, Liebe, Hoffnung. Lebendige Hoffnung heißt, auf Gottes unzerstörbares Geschenk zu hoffen. Ist doch so, wir Deutschen bewundern ja etwas, was extrem haltbar ist. Ich weiß nicht, wer von euch Männern kennt denn noch Schuko-Autos? Ja, gut, tolle Dinger, ne? Halten unheimlich lange, wenn man sie gut behandelt. Wenn man sie natürlich wie Sau behandelt, gehen die auch kaputt. Aber ich habe so einen alten Schuko-Racer zu Hause. Der ist richtig gut, sagenhaft ausgerechnet die Feder, die das Auto bewegt. Der kann also eine Minute, wenn man den aufgezogen haben, kann der auf dem Boden Kreischen fahren. Tolle Kiste. Etwas, was haltbar ist und alt ist. Und das Ding, das dürfte 30, 40 Jahre alt sein. Bewundern wir Deutsch. Ich habe hier noch was mitgebracht. Das kann mal einer versuchen zu zerreißen. Ja. Nee, ist doch nicht dabei. Okay. Wir haben zu Hause in Hagen ein Lesezeichen. Die stärksten Männer kriegen es nicht zerrissen. Unser Jugendpastor, der hat da irgendwie eine dolle Laminiertechnik eingekauft. Er hat mir gesagt, dass ihm die Lesezeichen zu dünn seien. Da sage ich, Nico, hör mal, die sind richtig gut. Man kriegt sie nicht kaputt. Kaputt geschnitten schon. Aber die stärksten Männer, die ich gesehen habe, haben versucht, das hier so zu zerreißen, wie man Papier zerreißt. Es ist nicht möglich. Also wer das nicht glaubt, der kann mich mal gerne besuchen oder nach Hagen kommen. Ich zeige es gerne. Aber extrem haltbar heißt noch lange nicht unkaputtbar. Extrem haltbar heißt noch lange nicht unzerstörbar. Gott schenkt uns etwas Unzerstörbares. Unzerstörbar die Aussicht auf ein unvergängliches, makelloses Erbe. Das heißt, du bekommst etwas hier und jetzt schon zugesagt und du kriegst das und das zeigt sich, wenn du bei Gott einmal die Augen aufmachst. Das wird nie seinen Wert verlieren. Wenn du einmal Kind Gottes bist, dann bist du Kind Gottes. Also es gibt nichts Besseres, als das zu werden, Kind Gottes. Weil das verlierst du nicht. Jetzt ist meine Frage an dich. Setzt du deine Hoffnung auf dieses Erbe? Das Dritte, lebendig Hoffnung heißt, auf Gottes Bewahrung zu hoffen. Himmel ist ja gut, denken wir. Himmel ist ja super. Aber jetzt leben wir doch, oder? Aber das weißt du doch auch. Hier ist manchmal schwer. Hier ist manchmal hart. Hier erleben wir das Leben, das geschüttelt und zerstört werden kann. Und manchmal, wenn wir so in unsere dunklen Zeiten abrutschen, dann ist vom Himmel nicht viel zu sehen. Dann kann es so schwer werden, dass wir an Gottes Barmherzigkeit zweifeln und an seiner Liebe. Woran kannst du dich dann halten? Daran. Gott wird euch durch die Macht Gottes bewahren, durch den Glauben. Das heißt, durch die Beziehung zu Jesus bist du bewahrt. Bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht, Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang offenbar werden. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Kennst du das Sprichwort, hast du was, dann bist du was? Klar, du siehst das ja jeden Tag. Wenn die Mächtigen und Schönen sich und ihren Reichtum miteinander vergleichen. Wer etwas hat, wird auch bewundert, genauso wie das mit dem Unzerstörbaren. Aber nicht mehr, wenn er es verliert. In der letzten Zeit haben wir erlebt, wie Martin Winterkorn seine Macht verloren hat. Die Leute, die ihn kennen, wissen, der Mann konnte was, ein guter Autobauer. Die meisten von uns, für die ist Winterkorn Schnee von gestern. Wer etwas hat, der wird bewundert in unserer Gesellschaft. Du kannst sogar das Letzte und der Letzte sein. Wenn du reich bist, dann denken die Leute, du wärst wer. Das Dumme ist nur, dass alles, was wir hier haben, zerstört werden wird. Und alles, was du besitzen kannst, wird einmal hier bleiben, wenn du gehst. Nur eins nicht. Eins kannst du mitnehmen. Sagen wir mal zwei. Das, was du aus Liebe für Jesus getan hast und für die Menschen, nimmst du mit? Wenn es wirklich nicht für dich war, sondern für die Menschen und für Jesus? Und dieses Erbe, von dem Petrus hier spricht. Gott hat dich zu seinem Erben und seiner Erbin gemacht, wenn du an Jesus glaubst. Das verrottet nicht, das bleibt. Es ist unvergänglich und wird bei Gott für dich aufbewahrt. Seine Macht will dein Leben gestalten. Und sie zeigt sich im Glauben, also in der Beziehung zu ihm. Darauf sollst du hoffen. Auf Gottes Macht. Dass er dich hält. Darauf sollst du hoffen. Nicht auf deine Kraft, die reicht nicht, wie ich euch von Brandon Manning erzählt habe. Also, worauf setzt du? Lebendig hoffen heißt nämlich, auf Gottes Bewahrung zu hoffen. Und das Vierte. Lebendig hoffen heißt, auf Ende gut, alles gut zu hoffen. Nina Ruge hat immer was gesagt? Alles wird gut. Sie hat recht. Aber nur aus der richtigen Perspektive gesehen. Wir erleben das ja nicht unbedingt, dass unser Leben immer die tolle Wendung nimmt. Manchmal gerät es aus den Fugen und nicht wieder zusammen. Und wenn wir lesen, was der Petrus da schreibt, was Gottes Wort hier sagt, da kann uns Angst und Bange werden. Prüfung, Zeit der Prüfung, boah, wollen wir doch nicht. Schweres erleiden wollen wir doch nicht. Aber Freunde, egal wer wir sind, egal wie alt wir sind, und irgendwann kommt das sowieso, Leiden ist für uns alle im Paket drin. Damals, die Menschen, an die Petrus schreibt, die wussten nicht, ob sie den nächsten Tag noch gut erleben oder nicht dann schon im Knast sitzen. Und irgendwann langfristig vor die Tiere geworfen werden. Geprüft werden, wie Gold geprüft wird, will keiner von uns. Schmilzen und so. Aber Glaube wird geprüft, sagt Gottes Wort. Jeder, der länger Christ ist, weiß das auch. Und dann erlebst du, was Gilbert Chesterton, das ist der Mann, der den Pater Braum geschrieben hat, einmal gesagt hat über die Hoffnung. Hoffen und Hoffnung bedeutet zu hoffen, wenn es eigentlich nichts mehr zu hoffen gibt. Oder Hoffnung ist keine Tugend. Wenn alles gut läuft, ist Hoffnung eine Schöntuerei oder Binsenweisheit. Und nur wenn alles hoffnungslos ist, beginnt Hoffnung eine Stärke zu werden. Damals, als Petrus an die Leute hier schreibt, war Hoffen das Einzige, was die hatten. Und es war keine Hoffnung, es wird mal besser. Nur für uns, wir haben ja so die Hoffnung, dass die Sache mit den Flüchtlingen bald ausgestanden ist und dass Griechenland bald gerettet ist. Für die ging es um ihr Leben. Und keine Hoffnung darauf, dass es besser werden könnte. Jeder Tag konnte der letzte sein. Gottes Wort will uns hier nicht auf das Brennen und Prüfen hinweisen. sondern darauf, dass am Ende Jesus geehrt werden soll und geehrt werden wird. Auf eines haben die Christen damals gehofft, dass Gott sie bei sich halten würde und ihr Glaube nicht kaputt gehen würde. Für diese Leute war der Glaube das Wichtigste, das sie hatten, und damit natürlich die Hoffnung, aus der sie lebten. Jetzt meine Frage an dich, wenn du Christ bist. Ist der Hoffnung das Beste und das Tollste, diese Hoffnung und der Glaube das Beste und Tollste, was du hast? Dass dein Glaube wichtiger ist als alles Gold der Welt. Und behandelst du deinen Glauben auch so? Lebendig hoffen heißt, auf Ende gut, alles gut zu hoffen. Und lebendig hoffen heißt, auf den, den du liebst, zu hoffen. Als Jesus dem Petrus nach der Auferstehung begegnet war, hat er bestimmt gesagt, ey Petrus, alte Socke, wie konntest du das nur tun? Ist doch unmöglich, wie du dich verhalten hast. Ich liebe dich da 3 Jahre lang, lehre dich und du verrätst mich, hat er gesagt, oder? Nee. Keinen Vorwurf. Er hat auch nicht nach Zielen gefragt und nicht nach 6-Punkte-Plänen, wie er seinen Glauben entwickeln und seiner Gemeinde dienen will. Jesus hat dem Petrus nur die Frage gestellt, Petrus, liebst du mich? Die Liebe zu Jesus hat die Hoffnung der ersten Christen bestimmt. Das hat sie jubeln lassen in aller ihrer Angst. So hat es Petrus beobachtet. Bis jetzt habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr vorläufig nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch jetzt schon eine überwältigende, jubelnde Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Du sag mal, wenn du Christ bist, gibt es diese jubelnde Christfreude in deinem Leben? Die macht sich nicht, Verzeihung, ich finde Anbetung toll, ich glaube nur, wir verkürzen sie oft und haben nicht mehr verstanden, dass Anbetung auch heißt, wenn du in deiner Klage schreist, Jesus, hilf mir. Auch das ist Anbetung. Freust du dich über Jesus? Ich bitte dich, frag dich mal, freust du dich über Jesus? Daran hängt nämlich alles, dass du ihn liebst. Du siehst ihn auch nicht? Er ist da, ist so. Als mein Vater einmal durch eine schwere, immens für ihn schwere Zeit gehen musste, ich war damals in Ebersbach, treffe ihn bei meinem Onkel. Ich habe meinen Vater noch nie so grau gesehen im Gesicht wie da. Das, was man ihm vorwarf, das ging an seine Gürtellinie, unter die Gürtellinie. Und in dieser Zeit hat ein Freund aus Frankreich ihm eine Karte geschickt. Eine Schafherde. Und das ist alles, was man sah. Und dann hat er darunter die Worte geschrieben, man sieht den Hirt nicht. Aber er ist da. Man sieht den Hirt nicht, aber er ist da. Du, das ist so. Ich bitte dich, dich über diesen Hirten und Heiland und Herrn freuen zu wollen. Und wenn du keine Freude an ihm empfindest, dann frag ihn mal, woran das liegt. Sprich mit ihm, ich bitte dich. Man sieht den Hirt nicht, aber er ist da. Lebendig hoffen heißt, auf den zu hoffen, den du liebst, Jesus Christus. Und das Letzte, lebendig hoffen heißt, auf das, was zählt, zu hoffen. Das, was zählt, ist nicht deine Kohle, nicht dein Ansehen, nicht, was Leute also von dir halten oder nicht, nicht, ob du groß oder stark bist, sondern dass Jesus unbedingt dich aussuchen wollte. Wir kommen ja aus Langeoog und ich mache das jetzt einfach mal. Einer unserer Kollegen hat da von seinem kleinen Jungen erzählt, 2 Jahre alt, wie das so bei kleinen Jungs ist, die kommen dann schon mal abends zu den Eltern und wollen noch was haben. Er wollte einen Apfel haben. Papa sagt da hinten, da ist die Schale mit den Äpfeln, hol dir einen. Und er kommt zurück mit einem ganz verschrumpelten Apfel. Und die Eltern wollen ihn überzeugen, dass er doch bitte einen anderen Apfel nehmen sollte. Und der Kleine weigert sich standhaft. Dann fragen die Eltern, warum? Da sagt er, geholt habe. Geholt habe. Ich habe den ausgesucht. Ich habe den ausgesucht. Und der Vergleich ist der, Jesus hat dich ausgesucht, wie verschrumpelt du dein Leben sehen solltest. Er hat dich ausgesucht und daran hängt dein Heil, dass er dich ausgesucht hat. Denn ihr wisst, Freunde, das steht in Gottes heiligem Wort, ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Deine endgültige Rettung ist nicht wie bei Dirk Munovici, dass mal was aus dir wird. Oder du groß und stark wirst. Deine endgültige Rettung ist, dass Jesus gesagt hat, dich habe ich ausgesucht. Das ist das Ziel. Und nicht, dass du dein Leben ohne Angst und Sorgen lebst. Und ohne Krankheit und Leiden durch diese Welt geht und mit ganz viel Kohle. Das ist nicht das Ziel deines Herrn. Du bist mehr als dieses Leben. Du bist ein Kind Gottes. Du hoffst darauf, dass sich Gottes Wirklichkeit in deinem Leben durchsetzt und zeigen wird. Willst du lebendig hoffen auf das Heil und die Rettung durch Jesus? Willst du auf Jesus hoffen, der alles gut macht, dass er dich bewahrt und sein unkaputtbares Geschenk sichtbar gemacht hat, weil Gott barmherzig ist? Und willst du das mit deinen Kindern, deinen Geschwistern teilen? Dann herzlichen Glückwunsch. Das nämlich ist der Weg zu einem ansteckenden Leben in der Nachfolge Jesus nach. Gott segne uns dabei, das zu entdecken. Amen.
Ja, wir haben jetzt eine Zeit, in der wir ein paar Lieder spielen wollen. Wir nennen das Ganze Anbetungszeit. Aber was heißt das eigentlich? Denn wie es auch gerade schon gesagt wurde, eigentlich soll Anbetung ja länger sein als diese nächsten 15 Minuten. Aber in diesen 15 Minuten in den Liedern wollen wir ganz explizit bekennen, dass seine Gnade uns festhält, dass er die Macht hat, uns zu retten. Und ihr dürft gerne die Zeit nutzen, um ein bisschen über diese Predigt nachzudenken, über einen sehr starken Appell, wie ich finde, über eine sehr ernste Frage und wichtige Frage. Ihr dürft aber natürlich gerne, und wir laden euch herzlich dazu ein, das mit uns zu singen und zu bekennen. Und wenn ihr mögt, dürft ihr dafür gerne aufstehen. Thank you.
Save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Shine your light and let the whole world see.
We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Vater, du bist mächtig, du hast die Kraft zu retten. Und du willst uns retten, dafür setzt du uns in die Welt. Herr, und so oft bekennen wir, ja, dass wir dir danken dafür, dass du uns bedingungslos liebst. Und doch, glaube ich, verstehen wir das so oft nicht. Und ich bete darum, Herr, dass du uns das jeden Tag aufs Neue klar machst, dass du nichts von uns in dieser Welt geleistet wissen willst, sondern dass dir unsere Herzenseinstellung wichtig ist und was wir machen, um das umzusetzen, Herr, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich bete darum, dass du diese Hoffnung in uns stärkst, auf Ende gut, alles gut, weil bei dir alles gut ist, Herr.
und doch zum Greifen nah, unendlich heilig. Und doch in dieser Welt unendlich groß. Und doch in meinem Herzen unglaublich unendlich. Und ich lauf zu dir. Für mich bist, ich lauf zu dir, weil du alles für mich bist, unendlich rein, vollkommen neu durch dich, unendlich anders. In dieser Welt unendlich stark, dein Geist in meinem Leben unglaublich unendlich. Und ich lauf zu dir, weil du alles für mich bist. Mein starker Fels, mein treuer Freund, mein Nein und mein Alles. Du bist mein Held, mein starker Fels, mein treuer Freund, mein Nein und mein Alles. Du bist mein Held, mein starker Fels, mein treuer Freund, mein Nein und mein Alles. Du bist mein Held, mein starker Fels, mein treuer Freund, mein Nein und mein Alles. Und ich
Yeah.
tanzen lässt. Und auch wenn es Nacht wird, sing ich her zu dir, denn du bist so gut zu mir. Und du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Nur dein Geist macht mich wirklich frei. Du Schöpfer stehst mir immer bei. Herr, deine Liebe macht mich reich, denn sie hört niemals auf, er ist dir gleich. Von Herzen sing ich dir, du mit deinem Namen her. Vor deinem Thron tanze ich nun, dir gehört, was ich bin und all mein Tun. Herzen sing ich dir, lobe deinen Namen her. Vor deinem Thron tanze ich nun, dir gehört, was ich bin und all mein Tun. Von Herzen sing ich dir, lobe deinen Namen her.
Amen.
Die Informationen, die in nächster Zeit und Veranstaltungen, die in nächster Zeit hier in der Gemeinde angeboten werden, entnehmen Sie bitte dem Gottesdienstzettel, den Sie am Eingang erhalten haben. Nichtsdestotrotz möchte ich noch auf einige Veranstaltungen hinweisen. Ich bitte parallel auch schon mal die Judith, die Anke und den Christian nach vorne. Es gibt zwei Karten, eine große Karte und eine kleine Karte. Beides Einladungskarten. Fangen wir mit der kleinen an. Der nächste Halbzeitabend steht vor der Tür und er ist mit dem Thema überschrieben: Erbschaft und Testament. Das ist ein spannendes Thema, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Das Amtsgericht ist nicht unbedingt immer so ein kooperativer Partner. Also es macht Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Findet statt hier in der Gemeinde am 12. November um 19.30 Uhr. Auch eine gute Gelegenheit, um Freunde, Bekannte, die vielleicht auch mit so einem Thema sich auseinandersetzen, derzeit mitzubringen. Referent ist Gerd Meichel. Die große Karte ist eine Einladung zu unserem zweiten Gottesdienst, der einmal im Monat sonntags nachmittags hier in der Gemeinde stattfindet. Das Thema: You'll never walk alone. Ha? Wir hatten eben das Thema Fußball, aber auch im geistlichen Sinn macht das durchaus Sinn, dieser Satz. You never walk alone. Herzliche Einladung am 22. November um 17 Uhr, gerne auch schon früher ab 16 Uhr zum gemeinsamen Kaffee trinken, Kuchen essen, ins Gespräch kommen. Ja, Judith, Atempause ist das Stichwort.
Genau. Ja, ich stehe hier stellvertretend für ein paar Frauen, die wir immer einmal im Monat die Atempause für die Frauen vorbereiten. Die nächste Atempause ist jetzt kommenden Donnerstag. Da wird die Doro Gersdorf uns was zum Thema Segnen sagen. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, einfach nochmal alle Frauen, ich sag mal zwischen 20 und 100, einzuladen, zu kommen. Ich finde, für mich ist Atempause immer was, wo man wirklich mal eine Pause hat, zu Atem kommt vom Alltag. Und deswegen herzliche Einladung, nutzt doch auch die Gelegenheit. Wir sind altersmäßig wirklich sehr bunt gemischt, das war kein Witz von 20 bis 100. Und auch gerade das finde ich persönlich sehr bereichernd. Also herzliche Einladung an alle Frauen und an die Männer. Lasst eure Frauen gehen, übernehmt die Kinder oder Sonstiges. Gönnt denen das dann mal.
Danke. Anke. Du wolltest uns auch einladen.
Ja, ich wollte euch einladen zu kommendem Mittwoch im KIGO-Saal 20 Uhr. Da werden Michael und ich von unserer Arbeit auf den Philippinen berichten. Und wir dachten, es sind keine 8 Wochen mehr, bis wir schon Richtung Manila wieder fliegen. Und da sollten wir euch doch noch ein bisschen was erzählen, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben. Und wenn ihr wissen wollt, was stinkende Durien und lebende Krebse oder ob die was mit theologischer Ausbildung oder mit Kurzzeitansätzen zu tun haben, dann müsst ihr kommen.
Ja, Christian. Die Ruth Dustmann sitzt draußen im Foyer und verkauft Karten, Weihnachtskarten. Man hört mich noch, ne? Weihnachtskarten von der Familie Kudetore, die auch missionarisch unterwegs sind, auch hier schon mal im Gottesdienst waren. Also wer da noch Bedarf hat, die Ruth sitzt schon da in erwartungsvoller Haltung. Ja, Christian, du hast jetzt hier Licht ausgemacht, ne?
Richtig. So ungefähr sieht's aus, wenn ein Teil unserer Techniker fehlt. Im Moment ist unser Technikteam relativ schwach bestückt. Wir haben in beiden Bereichen Tontechnik sowie Licht- und Beamertechnik im Moment 4 Mitarbeiter. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist im Schnitt einmal im Monat dran. Zum Anfang des nächsten Jahres werden wir leider Mitarbeiter verlieren. Das heißt, wir haben dann noch weniger. Leider kriegen wir es nicht hin, alle Gottesdienste so mit Technikern zu bestücken, wie wir es gerne hätten. Wir haben einen ziemlich hohen Anspruch hier im Gottesdienst inzwischen. Wir sind es gewohnt, jeden Sonntag den Beamer zu benutzen. Wir sind es gewohnt, jeden Sonntag Licht zu haben und auch die Mikros nutzen zu können. Ich möchte einfach mal einen Appell an euch richten, dass ihr mal überlegt, ob es für euch vielleicht in Frage kommen könnte, dem Technikteam beizutreten. Voraussetzungen gibt es eigentlich keine. Ihr müsst keine Ahnung von Tontechnik oder von Beamertechnik oder so haben, sondern einfach nur den Willen und die Freude daran, was Neues zu lernen. Die Techniker, die im Team sind, helfen euch gerne, sind bereit, euch einzulernen und euch zu begleiten in den ersten Wochen und Monaten. Und vielleicht entdeckt ihr ja eine ganz neue Gabe an euch. Wenn ihr Interesse habt am Technikteam, dann sprecht mich ruhig an nach dem Gottesdienst oder Stefan Kolby oder Fried Kullmann. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.
Da drückt er zweimal auf die Knöpfe seines mobilen Endgerätes und schwupps, alles wieder hell. Sagenhaft. Im Anschluss an den Gottesdienst herzliche Einladung zum Kaffee trinken, wenn Sie das erste Mal da sind und Kontakt aufnehmen wollen, dann gibt es die Möglichkeit, nehmen Sie eine bunte Tasse. Das ist für uns so ein kleines Signal. Da sind Leute, die sind vielleicht das erste Mal da oder es sind Leute, die ein Gespräch möchten. Es gibt auch die Möglichkeit, im Anschluss an den Gottesdienst hier vorne auf diesen Bänken Platz zu nehmen. Da sind Leute, die ja, sich bereit erklären, mit Ihnen zu sprechen, Fragen zu beantworten. Und wenn Sie das Thema interessiert, also wie komme ich denn zu so einem Glauben, was wir in der Predigt gehört haben? Wie mache ich denn diesen Schritt zu Jesus? Wie werde ich denn Christ? Auch das ist dann das richtige Forum, mit den Menschen, die hier vorne sitzen, ins Gespräch zu kommen. Ja, wir sind jetzt am Ende dieses Gottesdienstes angelangt und ich möchte Sie bitten, aufzustehen, um Ihnen den Segen zuzusprechen. Aus 2. Korinther 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Es segne euch der lebendige Gott. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.